Risiko und Nebenwirkung. Ein Podcast der Uniklinik Münster.
Hallo zusammen. Es ist Winter. Ach was. Und viele von uns kämpfen. Kämpfen mit sich und der Kälte, kämpfen mit dem Mangel an Licht. Viele von uns spüren eine gewisse Antriebslosigkeit, weil die Sonne höchstens mal ganz kurz zu Besuch kommt. Oder wir hadern besonders mit der Kälte. Wir mummeln uns ein und eigentlich guckt oben aus dem dicken Pulli oder der Daunenjacke nur unser Kopf raus. Die Kälte beißt in unsere Gesichtshaut. Die Haut ist blass, fahl und wenn wir Pech haben, schuppt sie sich sogar. Der Wechsel zwischen warmer Heizungsluft drinnen und der kalten Luft draußen ist purer Stress für unsere Haut. Und das genau ist heute auch unser Thema, die trockene Winterhaut. Die kann ja alle Körperstellen betreffen. Bei mir sind es besonders die Hände, aber dagegen creme ich erfolgreich an. Felia, was sind deine Erfahrungen? Alles geschmeidig in Sachen Haut?
Ich wünschte, es wäre so. Leider kenne ich diese Kämpfe auch nur zu gut. Bei mir reißen nämlich im Winter immer mal gerne so Mundwinkel oder auch unter den Augen die Haut ein. Eben genau da, wo die Haut besonders dünn ist. Deswegen hoffe ich natürlich auch heute wieder, für mich persönlich ein paar Tipps und Tricks mitzunehmen aus der Folge.
Und diese Tipps gibt uns heute hoffentlich unsere Expertin zum Thema, Dr. Nina Maniolo. Sie ist Leiterin des Studienzentrums für innovative Dermatologie an der UKM Hautklinik. Und eigentlich ist sie Expertin für das Thema Neurodermitis, woran sie im Speziellen für die Uni Münster forscht. Frau Maniolo, wollen Sie sich selbst vielleicht erstmal einmal vorstellen, bevor wir weiterreden?
Der Gast.
Ja, hallo zusammen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, heute bei dem Podcast dabei zu sein. Genau, wie schon richtig gesagt wurde, ich leite hier das Studienzentrum und interessiere mich vor allem für chronisch entzündliche Hauterkrankungen, Neurodermitis, Schuppenflechte, leite dort auch die Psoriasis-Sprechstunde, also Schuppenflechte-Ambulanz und sehe dementsprechend viele Patienten mit Hautkrankheiten und freue mich hier zu diskutieren.
Warum ist die Haut abhängig von der Jahreszeit? Kann die nicht immer Sommer wie Winters eigentlich gleich sein?
Die Haut ist ja ein ganz, ganz wichtiges Organ. Es ist ja quasi das größte Organ des Körpers und ist ein Grenzorgan zwischen Körper und Umwelt. Und das schützt uns natürlich vor UV-Strahlung. Es hat bestimmte Mechanismen, um auch Temperatur zu regulieren und soll halt die Schutz- und Regulationsfunktionen aufrechterhalten des Körpers. Deswegen ist sie so wichtig und deswegen passt sie sich auch den Umständen an.
Was macht denn jetzt eigentlich Sommer oder in diesem speziellen Fall jetzt im Moment der Winter mit unserer Haut?
Genau, also im Winter haben wir kalte Temperaturen, wir haben niedrige Luftfeuchtigkeit, wir haben weniger Fett, weil die Talgdrüsen zum Beispiel ihre Produktion auch etwas runterfahren und hemmen und dementsprechend eben durch die niedrige Luftfeuchtigkeit und die starke Kälte kommt es auch zur veränderten Durchblutung. Das liegt natürlich daran, dass sich die Gefäße da zusammenziehen, wo vielleicht nicht so lebenswichtige Organe vorhanden sind. Wir brauchen ja unseren Körperkern, der warm gehalten werden muss, ne? Und dementsprechend sind eben die kleinen Gefäße in der Haut, ziehen sich zusammen, die Haut wird schlechter durchblutet und Nährstoffe kommen geringer in die Haut rein. Und dementsprechend sieht man das natürlich der Haut auch an. Ne? Die ist fahl, sie ist kühl, sie ist nicht so schön und prall, sag ich mal, wie im Sommer.
Das heißt, auch Hautpflege muss ich wahrscheinlich dann anpassen im Vergleich zum Sommer, zum Winter. Ich kann also nicht durch das ganze Jahr mit einer Hautpflege durchrennen, sage ich mal.
Genau, also das ist ganz, ganz wichtig, dass wir natürlich eben die Hautpflege auch entsprechend der Jahreszeit anpassen. Wir wissen zum Beispiel, im Winter brauchen wir mehr fetthaltige Cremes, wir brauchen mehr Feuchtigkeit, eben aus den genannten Gründen weniger Nährstoffe, weniger Durchblutung und eben verminderte Talgproduktion. Der Talg normalerweise schützt auch unsere Haut, legt sich wie so ein kleiner Lipidfilm darüber und sorgt eben für Feuchtigkeit und das fehlt alles. Dementsprechend müssen wir viel nachcremen. Wir brauchen eben entsprechende Cremes mit Feuchtigkeitsfaktoren und auch Fettanteil.
Was ist jetzt wichtiger, Fett oder Feuchtigkeit?
Die Kombination macht's. Das ist eben wichtig, dass man weiß, es reicht jetzt nicht nur irgendwie Fett oder ölige Substanzen auf die Haut aufzutragen, die dann wahrscheinlich auch noch auf der Haut liegen bleiben und gar nicht einziehen, sondern wir brauchen eine Kombination aus Feuchtigkeitsfaktoren, aber auch Fett, Lipide, weil unsere Haut besteht eben auch aus diesen Bestandteilen und das ist besonders wichtig hier. Und im Sommer, wie gesagt, brauchen wir dann etwas mehr so leichtere Cremes, da sprechen wir eher so von Lotion, ne? Dass wir da so in die Richtung Öl in Wasser, Emulsion gehen, also es ist ein bisschen anderes Zusammensetzung, als wir es im Winter auf die Haut auftragen würden.
Bevor wir jetzt direkt in die Pflegefach schon einsteigen, würde mich nochmal interessieren, so generell zur Haut, wie schützt die sich eigentlich? Also sie ist ja eigentlich unser, also wir haben gerade gesagt, das größte Organ, was wir haben, aber ja irgendwie auch das, was am meisten der Umwelt ausgesetzt ist fast. Wie schafft das denn die Haut überhaupt, sich dann zu schützen vor diesen ganzen äußeren Einflüssen vor allem?
Ja, die Haut ist ein ganz ausgeklügeltes Organ, sag ich mal. Die Hautschutzbarriere ist so die oberste Schicht der Epidermis. Die wird auch Hornschicht genannt und die ist ganz, ganz wichtig, weil wir wissen auch, die erneuert sich einmal im Monat. Ja, die hat ein hohes Regenerationspotenzial und es gibt verschiedene Schutzmechanismen der Haut. Zum einen haben wir die physikalische Barriere. Das muss man sich so vorstellen, dieses Stratum corneum oder die oberste Hautschicht ist so aufgebaut wie eine Mauer aus Ziegelstein. Da haben wir eben diese verschiedenen Ziegelsteine, die die Hornzellen darstellen und die werden zusammengehalten durch den Mörtel und das ist so ein Lipidgemisch interzellulär, was eben dafür sorgt, dass wir wie so eine Backsteinmauer eben eine Barriere nach außen haben. Genau, und das verhindert eben, dass da von außen irgendwas eindringt, was wir nicht haben wollen und schützt uns natürlich auch vor Verletzungen und vor, sag ich mal, Bösewichten, die wir nicht brauchen. Dann haben wir zusätzlich noch eine chemische Barriere der Haut, das ist dieser Säureschutzmantel, von dem man auch immer viel spricht. Das ist so ein Gemisch aus Talg, Drüsenexkret und auch Schweiß, was mit einem pH-Wert von 4,5 bis 5,5 ungefähr dafür sorgt, dass eben auch keine Keime etc. eindringen können und die Funktionen der Haut aufrechterhalten werden. Also es ist so ein kleiner Hydrolipidfilm, sagt man da. Und der ist wichtig. Dann haben wir eine immunologische Abwehr. Wir haben zahlreiche Zellen, unter anderem auch Langerhanszellen, also Zellen des angeborenen Immunsystems. Man muss sich vorstellen, wir haben ja quasi die erste Abwehr ist ja die Haut. Wenn irgendwelche Mechanismen oder Mikroorganismen an uns gelangen, dann gibt es erstmal da die erste Reaktion. Dann haben wir auch noch das Mikrobiom, was ja auch en vogue ist und immer wieder nach
nicht
und
nur
nach
Darm,
diskutiert.
Auch auf der Haut?
Genau, also Darm und Haut haben ein ganz wichtiges Mikrobiom und das ist ein ausgeklügeltes Ökosystem, das sich eben aus verschiedensten Mikroorganismen zusammensetzt. Ne? Bakterien, aber auch Pilze oder auch Viren. Deswegen sage ich immer, kein Mensch ist wirklich allein. Wir leben mit zahlreichen Mikroorganismen zusammen und das ist auch gut so. Je verschiedener, desto besser und jeder Mensch hat auch so eine Art individuellen Abdruck von der Haut. Das heißt, kein Mikrobiom ist genau wie das andere vom anderen Menschen. Das ist schon ganz interessant.
Mhm. Sie haben was Wichtiges gesagt, der Mörtel, der die Haut so zusammenhält. Was ist, wenn der Mörtel, sag ich jetzt mal, bröckelt? Das ist ein bisschen plakativ, ich weiß. Aber es gibt ja so Zonen am Körper, an der Haut, die vielleicht besonders anfällig sind. Also bei mir habe ich ja gesagt, die Hände, aber die Lippen, das Gesicht, Hände, Füße, die sind ja verhältnismäßig viel trockener möglicherweise als so die Haut auf den Wangen oder den Armen, oder?
Ja, genau. Also das ist ja, die Haut ist nicht gleich Haut. Ne? Wir haben verschiedene Verteilungen auch von Talgdrüsen. Ne? Zum Beispiel wissen wir, im Gesicht haben wir so die sogenannte T-Zone. Da sind die Talgdrüsen vor allem an der Stirn, Nase und im Kinnbereich. Wenn wir jetzt darüber sprechen, Problemzonen im Gesicht, ist natürlich auch so, dass das Gesicht ja auch immer ständig Umweltfaktoren ausgesetzt ist. Hitze, Kälte, Wind und dementsprechend auch viel, viel empfindlicher reagiert als andere Stellen am Körper, die wir natürlich durch Kleidung auch schützen können. Ja, das Gesicht können wir natürlich nicht komplett vermummen und auch, wenn wir jetzt über Hände und Füße sprechen, die haben zum Beispiel keine Talgdrüsen, ja, die Innenflächen und die haben eine ganz andere Hornhaut und da trocknet man auch viel, viel schneller aus, ne? Und man ist ja auch ganz anderen mechanischen Belastungen ausgesetzt. Ne? Die Hände sind ja ständig im Verkehr, dann je nachdem, was man auch beruflich macht, muss man sich die Hände waschen oder man ist im Friseurbetrieb, da gibt es dann Handekzeme, also wenn man auch mit Chemikalien in Berührung kommt und da haben wir natürlich eine ganz andere Exposition. Dementsprechend gibt es auch diese typischen Problemzonen.
Wenn wir jetzt von der gesunden Haut ausgehen, was ist da so die ideale Pflege? Braucht man überhaupt viel Pflege?
Das wird auch natürlich immer heiß diskutiert und es gibt auch zahlreiche Pflegeprodukte und wie eben auch schon angesprochen, wir haben ja eben diese Hautbarriere, die bei normaler Haut ja auch vorhanden ist, aber wir wissen, dass diese Barriere auch durch zu viel Pflege, durch aggressive Waschung, vor allem mit Seife, was so einen alkalischen pH-Wert hat und dann unseren Säureschutzmantel kaputt macht, dass das gestört werden kann. Auch das Mikrobiom der Haut kann natürlich gestört werden durch bestimmte Pflegeprodukte oder auch die falschen Produkte. Also von daher ist es schon ganz, ganz wichtig, was wir jetzt machen. Was jetzt die optimale Pflege ist für jeden Einzelnen, das ist schon individuell. Wichtig ist aber darauf zu achten, zum Beispiel, dass man jetzt auch nicht überpflegt, dass man halt pH-neutrale Duschgele zum Beispiel verwendet und dass man vielleicht auch nicht unbedingt jeden Tag überall dieses Duschgel anwenden sollte, vielleicht nur an den Stellen, wo man das Gefühl hat, da auch vermehrter Bedarf ist, unter den Achseln, im Genitalbereich, aber sonst reicht auch eigentlich Waschung mit warmem Wasser und dann kurz und nicht zu heiß. Ne, das wäre so das erstmal so Step One. Und dann ist es natürlich auch sinnvoll, gerade im Winter, wenn man zu trockener Haut neigt, dass man vielleicht auch nach dem Duschen oder Baden sich dann direkt eincremt, weil dann auch die Penetration der Haut besser ist mit einer guten Feuchtigkeits- und lipidhaltigen Creme, die dann aber auch schnell einzieht, weil sonst macht das Ganze ja keinen Spaß.
Nee, auf
genau. Und ja, da gibt es auch gute Produkte, die man da anwenden kann. Das wäre so das, was wir empfehlen.
Ja, was macht das aus, ein gutes Produkt? Also wie teuer muss ein gutes Produkt sein?
Der Preis ist jetzt nicht unbedingt ausschlaggebend. Da gibt es auch zahlreiche Arbeiten dazu, was jetzt vielleicht wichtige Faktoren sind oder wichtige Zusätze in Hautpflege. Und wir wissen schon ganz viel zum Urea, zum Harnstoff. Da gibt es wirklich tolle Arbeiten, wie man zeigt, wenn man den als Zusatz hat, das ist so, gehört zu den Natural Moisturizing Factors, also natürlichen Feuchthaltefaktoren, die die Haut auch selber produzieren kann. Und wenn man das in der Creme anwendet oder in der Lotion, so 2-10%, wirkt das sehr gut feuchtigkeitsspendend. Zum Beispiel geht aber auch Glycerin, ja, das wäre auch so ein Ingredient, wo es auch gute Daten zu gibt, dass das funktioniert. Wenn man Urea oder Harnstoff in höheren Konzentrationen anwendet, über 10%, haben wir vielleicht auch schon mal gesehen, hilft das so ein bisschen, wirkt das keratolytisch, das bedeutet, die Hornschicht wird so ein bisschen abgetragen, das man bei Verhornungsstörungen ja manchmal machen kann oder auch bei einer Schuppenflechte. Mhm. Genau, und da gibt es ganz, ganz schöne Daten zu, dass das funktioniert.
Wie kann ich denn herausfinden, was so die beste individuelle Hautpflege für mich ist? Weil es ist ja manchmal auch gar nicht so der Punkt, ich muss jetzt nur gegen den Winter ankämpfen, sondern viele haben ja auch noch andere Probleme, ob es jetzt die Falten sind oder Unreinheiten. Wie kann ich denn herausfinden, was so am besten für mich ist? Gibt es da die Kosmetikerin, den Kosmetiker, Hautärztliche oder kann ich das selber austesten? Was sind da so Ihre Empfehlungen?
Genau, also die Haut kann man sich natürlich schon mal selber auch so ein bisschen anschauen, wie so das eigene Gefühl ist. Spannend, die habe ich Stellen, die vielleicht trocken aussehen, wo ich vielleicht auch sehe, da sind Risse in der Haut. Das sind ja alles Hinweise für trockene Haut. Aber auch ölige Haut kann trocken sein. Also auch Patienten zum Beispiel mit einer Akne, die eine ölige Haut eher haben können, von innen auch wenig Feuchtigkeit haben, die brauchen trotzdem auch Pflege. Das ist sehr individuell. Also wenn man gerade, wenn das über das normale Maß hinausgeht, würde ich sagen, ist es schon wichtig, einmal zum Dermatologen zu gehen. Ansonsten merkt man oft selbst, ob man eher fettige Haut hat oder eher Mischhaut, dass man vielleicht dann eher zu so kleinen Pickelchen neigt. Und da dementsprechend muss die Pflege auch angepasst werden. Ne? Ob man jetzt sagt, man gibt eher was Leichteres, eher eine Hydrolotion Richtung wässriger Grundlage und oder eher bei sehr, sehr trockener Haut dann eher was mehr mit Lipiden angereichert ist. Und das hängt so ein bisschen natürlich vom eigenen Hautbild auch ab.
Ja. Und wie ist das auch im Vergleich der Geschlechter vielleicht? Also Männer-Frauenhaut, unterscheidet sich das da auch sehr?
Genau, also die Männer- und Frauenhaut unterscheidet sich schon. Also Männer haben eigentlich eher so ein bisschen festere Haut, leider. Ja. Das ist ein bisschen gemein. Sie haben höheren Kollagenanteil. Häufig so 20% dickere Haut.
Deswegen das ist aber schon viel, 20%.
Ja. Durchschnittlich, ja. Deswegen sieht man da meistens die Falten. Also die Alterung beginnt meistens später, aber dann gibt es richtig schön tiefe Falten, wenn es dann soweit ist. Und generell ist es auch so, dass die Männer mehr Talg produzieren. Das liegt auch an dem erhöhten Testosteronspiegel und deswegen haben die eine etwas öligere Haut. Und das ist ja auch wichtig in der Pflege. Ne? Die mögen ja meistens auch eher leichtere Lotion, was schnell einzieht und jetzt nicht mit so vielen verschiedenen Sachen, die man da auf die Haut gibt. Das ist jedenfalls unsere Erfahrung. Liegt ja auch an der Behaarung. Ja, wenn da viele Haare sind, möchte man nicht irgendwie eine klebrige Salbe am Körper haben, die nicht einzieht. Genau. Und da ist so der Unterschied. Aber es gibt natürlich auch Frauen, ne, mit Erkrankungen wie das polyzystische Ovar-Syndrom. Das ist so, wo vermehrt Testosteron gebildet wird. Ja, die auch dann eben eine ähnliche Haut haben können wie die Männer. Also es ist jetzt nicht immer 1:1, aber es gibt schon ein paar Unterschiede, ja.
Leider ist das Leben ja ungerecht. Das stelle ich jeden Morgen vor dem Spiegel fest. Die Haut bleibt leider nicht, wie sie ist. Woran liegt das, dass man irgendwann im Laufe des Lebens dann doch zu Falten neigt?
Das ist einfach so, die Haut wächst ja auch mit oder man wird auch mit älter leider und ab dem 25. Lebensjahr fängt es schon an, dass sich auch so ein bisschen das Kollagen abbaut. Ja, dann haben wir natürlich auch äußere Einflüsse wie das UV-Licht, ja, was ja ein ganz wichtiger Faktor im Aging auch darstellt, weil wir wissen einfach, nach wie vor ist der UV-Schutz das A und O, um eben eine frühzeitige Hautalterung zu verhindern. Mhm. Aber das passiert einfach mit der Zeit. Die Haut wird weniger durchfeuchtet, ist weniger elastisch. Das sind einfach Alterungsprozesse, die natürlich auch an der Haut sowie an anderen Organen stattfinden, ja.
Also Sonnenschutz auftragen ist Tipp 1 gegen Aging vielleicht von der Haut. Was kann ich noch machen? Peelings? Ich würde jetzt ja denken, vielleicht wenn ich einfach ein bisschen was runterreibe, vielleicht kommt was Frisches nach.
Bei den Peelings, dann bin ich eher zurückhaltend oder würde es auch nicht generell empfehlen. Man erwünscht sich ja immer, dass man so ein Glow, das ist ja das Stichwort, den Glow zu haben, dass man wieder jung und frisch aussieht, wenn ich, sage ich mal, die oberflächlichen Schüppchen vielleicht abtrage mit einem Peeling. Ich würde das eher ausgewählt machen bei bestimmten Erkrankungen wie Rosacea oder bei einer Akne, dass man wirklich bei den Erkrankungen, wo auch die Talgdrüsen dann vielleicht verstopft sind, dass man das mal regelmäßig macht, dann auch nicht zu aggressiv, weil das kann ja auch wieder irritieren, also keine mechanischen Peelings, sondern vielleicht eher Fruchtsäure-Peelings oder enzymatisch. Das kann man machen, aber nicht zu häufig. Also bei, sage ich mal, normaler, gesunder Haut würde ich es maximal einmal im Monat oder so machen. Kann man machen. Es ist ein kurzzeitiger Effekt, aber dann auch vorsichtig.
Jetzt haben wir ganz viel darüber geredet, wie gesund am Anfang die Haut ist und wo es dann irgendwann im Alter hingeht. Es gibt ja aber natürlich auch Hauterkrankungen und mit denen befassen Sie sich ja wissenschaftlicherweise für die Uni Münster. Zum Beispiel die Neurodermitis. Um das mal einmal klar abzugrenzen, wo ist der Unterschied für Menschen da draußen, die irgendwie unsicher sind, was ist trockene Haut und was ist vielleicht Neurodermitis?
Also die beiden Erkrankungen kann man wirklich sehr gut voneinander abgrenzen. Diese normale trockene Haut oder Xerosis cutis, die natürlich auch manchmal mit dem Alter kommt oder durch gewisse Umstände, ist dann meistens so, dass sie halt abhängig von Jahreszeiten ist oder dann auch leicht zu behandeln ist mit einer vernünftigen Pflege. Und das ist jetzt auch nicht ein Zustand, der immer da ist. Ja, das ist meistens auch so abhängig, wie gesagt, von den Jahreszeiten und lässt sich gut behandeln. Man hat nicht unbedingt so ausgeprägte Ekzeme, also wirklich bei einer Neurodermitis ist es ja eine genetische Veranlagung auch. Wir haben da immer die gestörte Hautbarriere, weil man da einfach auch durch Mutationen, zum Beispiel im Filagrin-Gen, was da häufig auch besprochen wird, Veränderungen sieht, was eben diese Ziegelstein-Mörtel-Struktur dauerhaft schädigt. Und dadurch kommt es immer wieder zu Eindringen von Allergenen oder sonstigen Reizstoffen, die dann das Immunsystem aktivieren. Also da sieht man schon deutliche Unterschiede auch im Verlauf. Das ist chronisch rezidivierend. Die Patienten haben starken Juckreiz, haben Ekzeme, Rötungen, kratzen sich teilweise blutig. Also das lässt sich schon gut differenzieren, auch mit der Anamnese zusammen.
Ja, spielen denn da Jahreszeiten für Neurodermitiker eine Rolle oder ist das Sommer wie Winters gleich?
Da spielen natürlich Jahreszeiten zusätzlich eine Rolle. Die Neurodermitiker haben so eine sensible Haut. Das bedeutet, die reagieren einfach auch auf Umwelteinflüsse. Auf die ganzen Faktoren, die auch unsere Haut schon reizen, reagieren natürlich Neurodermitiker noch mehr. Sie reagieren auch auf Wolle, auf Wollkleidung, auf Stress, auf Infektionen, auf Pollen, Tierhaare, Hausstaub, Milben. Das ist ja alles bekannt, aber alles, sage ich mal, was auch uns schon reizen würde, wie Kälte, trockene Heizungsluft, verschlechtert die Neurodermitis eben auch. Und die Veranlagung ist, wie gesagt, in den Genen schon. Wir wissen, wenn zum Beispiel ein Elternteil betroffen ist, ist die hohe Wahrscheinlichkeit 20-40%, dass auch das Kind das bekommt. Wenn beide Eltern betroffen sind, sogar 60-80%. Also diese genetische Prädisposition ist da. Dann aber auch eine Veränderung des Immunsystems, wo man eben weiß, dass da eine überschießende Immunreaktion ist. Stichwort, da redet man immer von TH2-Immunität. Das sind so Entzündungsstoffe, so wie IL-4, IL-13 oder auch andere Zytokine, die da eben eine Rolle spielen, dass man da besonders stark reagiert eben auf diese Umweltreize. Und das Ganze chronifiziert sich. Also je länger man die Neurodermitis hat, desto stärker wird es auch an der Haut sichtbar. Ne? Ja. Man hat auch chronische Zeichen, akute Zeichen, genau.
Und was kann man dann dagegen konkret tun zum Beispiel? Welche Möglichkeiten gibt es auch gerade im Winter vielleicht, sich da nochmal besonders zu schützen?
Genau, also auch bei den Neurodermitikern ist es eigentlich ähnlich wie bei denen, die eine trockene Haut haben. Man sollte auf Zusatz, also auf gute Pflege achten, am besten immer ohne Duftstoffe, parfümfrei und dann mit entsprechenden Inhaltsstoffen wie auch Glycerin, aber auch beruhigende Stoffe gibt es, Panthenol, Bisabolol, also gibt verschiedene Inhaltsstoffe, die wirklich auch gut und beruhigend wirken, je nachdem, wie die Haut aktuell aussieht, aber dass man dann so eine Standardpflege hat, das ist auch in der Leitlinie drin, die Basistherapie ist das A und O, Vermeidung von Triggerfaktoren, die zweite wichtige Sache, und wenn es dann nicht von alleine weggeht oder Ekzeme auftreten, dann auch eben entsprechend der Leitlinie mit Cortisoncremes arbeiten, da muss man eben auch zum Dermatologen natürlich, der einen da berät. Es gibt ja viele neue, auch innere Medikamente, die man geben kann bei schwerer Neurodermitis, aber da gibt es halt so ein Stufenschema, wo man eben schaut, in welchem Stadium ist gerade der Patient, und das passt man dann an.
Ja, Triggerfaktor war so ein Stichwort. Da gehört ja, glaube ich, unter anderem auch die Ernährung dazu. Über externe Faktoren, wie die sich so auswirken auf die Haut und die Qualität der Haut, haben wir noch gar nicht geredet. Auch da würde ich einmal irgendwie wissen wollen, wie ist das bei Neurodermitis? Muss ich mich da besonders ernähren, und welche Ernährung ist denn überhaupt gut für die Haut?
Genau, also das ist ein großer Mythos, dass man bei Neurodermitis irgendwelche speziellen Diäten machen soll. Und das möchte ich auch hier nochmal ganz wichtig betonen, weil gerade Kinder sind ja betroffen eben von der Neurodermitis. Das ist ja so 10-20% im Kindesalter die Prävalenz. Und da empfehle ich auf keinen Fall irgendwelche wilden Diäten zu machen und den Kindern alles vorzuenthalten. Man empfiehlt generell eine ausgewogene Ernährung natürlich. Aber letztendlich muss man, wenn man jetzt nicht direkt merkt, dass es nach einem Verzehr von bestimmten Nahrungsmitteln wirklich zu einer Verschlechterung kommt, muss man auf nichts verzichten. Das gilt so für die Neurodermitis. Also irgendwelche strengen Diäten sollte man nicht durchführen.
Total spannend. Als meine Kinder klein waren, da war das immer keine Nüsse, kein Milcheiweiß, kein Fisch, kein dies, kein das. Hat sich das alles überholt?
Ja, das hat sich ziemlich überholt. Es sind zwar allergene, potenziell allergene Nahrungsmittel, aber die Kinder können das gerne probieren. Man würde das jetzt nicht meiden, ne? Sondern eine orale Einnahme auch von Nüssen. Deswegen fängt man ja auch schon relativ früh an zuzufüttern. Die orale Sensibilisierung ist ja sogar, also es ist besser, dass die Kinder sich daran gewöhnen. Ja? Und man versucht das dann eher zu fördern, als dass man sagt, man verbietet alles. Ja. Wichtig ist, klar, wenig Zucker, ne? Man sollte aber auch nicht sagen, das Kind darf jetzt irgendwie beim Kindergeburtstag keinen Kuchen essen. Also es gilt ja eigentlich für alle Kinder. Da machen wir jetzt keine Unterschiede und auch keine strengen Diäten. Was generell für die Haut natürlich gut ist, wo wir gerade schon zum Thema Ernährung gesprochen haben, ist ja generell darauf zu achten, so Richtung mediterrane Kost, ja, die Öle, dann gerne fettiger Fisch, Omega-3-Fettsäuren sind wichtig, weil natürlich wir die auch brauchen für die Hautbarriere, die auch da aufgebaut ist. Salat, Obst, natürlich auch Stoffe oder Nahrungsmittel, die Antioxidantien enthalten, sowie Spinat oder Blattgemüse, ne, dass man da auf sowas achtet, das ist wichtig.
Ist das denn so, dass die Haut auch schnell auf andere Dinge reagiert? Weil ich finde, für mich habe ich im Gefühl, manchmal dann isst man abends mal ein Stückchen Schokolade zu viel und direkt am nächsten Tag kommt der Pickel.
Ja, das ist eigentlich ungewöhnlich. Das bildet man sich dann vielleicht eigentlich eher ein. Also das haben wir nicht so.
Das schlechte Gewissen
viele. Zu viel Zucker kann natürlich häufig dazu führen oder auch die Teigproduktion dann verändern wieder, dass man eher öligere Haut bekommt. Aber insgesamt
so schnell geht's dann
so schnell wird es eigentlich nicht passieren.
Okay, also dann muss ich mich zumindest da nicht so schlecht fühlen. Aber grundsätzlich lernen wir, wie in allen Folgen, ausgewogene Ernährung tut überall gut und fürs Mikrobiom wahrscheinlich ja auch, sowohl im Darm und der Haut.
Ja, was ich aber gerne wissen wollen würde, gibt es so eine Art Superfood für die Haut? Also fettiger Fisch, okay, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so meins, aber sowas wie Leinsamen, Avocado.
Ja, das sind alles natürlich die Sachen, wo man ja auch so schon weiß, dass sie gesund sind, dass sie gewisse Fettsäuren enthalten, dass sie auch Vitamine enthalten. Avocado, fetter Fisch, Chiasamen, ne? Und pflanzliche Öle sind da wirklich zu empfehlen. Das ist sehr, sehr gut und fördert natürlich auch den Vitaminhaushalt und die Aufnahme, die man dann entsprechend hat. Genau.
Jetzt würde ich ja denken, trockene Haut heißt, da fehlt Flüssigkeit oder Feuchtigkeit, haben wir ja gesagt. Also trinke ich einfach mehr und dann füllt sich das automatisch wieder auf. Also ist das so, kann ich mit Trinken so ein bisschen trockene Haut oder auch vielleicht Haut, die rissig wird, entgegenwirken?
Ja, auf jeden Fall. Also Trinken ist total wichtig. Man empfiehlt eigentlich mindestens 1,5 Liter am Tag zu trinken. Das schafft man leider fast nie. Ich merke das schon selber bei der Arbeit. Da steht immer die ganze Woche die Flasche und irgendwann werden meine Lippen trocken. Also die Haut braucht natürlich auch von innen Feuchtigkeit. Es reicht jetzt nicht von außen irgendwas aufzutragen. Das geht nur um die obersten Hautschichten. Aber Trinken ist generell wichtig.
Ja. Alkohol aber wahrscheinlich eher nicht. Das kommt vermutlich dann eher aus.
Also Rauchen, Alkohol, das ist natürlich das, was man jetzt nicht wirklich empfiehlt. Das trocknet aus, gerade der Alkohol. Und Rauchen ist ja eh ungesund und fördert die Faltenbildung. Und von daher ausreichend viel Schlafen, Bewegung an der frischen Luft. Also alles, was wir eigentlich auch schon wissen. Aber ist vielleicht nochmal hier wichtig zu betonen, das verbessert natürlich die Sauerstoffzufuhr. Und gerade diese Spaziergänge sind ja auch so ein bisschen so ein Stressmanagement, mal Stress sieht man ja auch an der Haut. Ne? Die Haut ist ja sozusagen der Spiegel der Seele. Das kann man nur bestätigen. Okay. Man sieht das schon den Leuten an, ob es ihnen gut geht oder schlecht geht. Ne? Deswegen ist die Haut ja auch so wichtig, dass man einfach so ein Spiegelbild hat und sieht, ja, wie bin ich gerade drauf.
Oh, das wusste ich auch noch nicht, scheinbar auch so funktionieren kann. Da muss man jetzt den Leuten noch mal genauer ins Gesicht gucken vielleicht, um erkennen, ob sie vielleicht etwas Unterstützung brauchen. Wie sieht es denn mit sowas aus? Sauna. Ist ja grundsätzlich, wird nachgesagt, dass das gut ist, auch fürs Immunsystem und auch dieser Wechsel zwischen kalt und warm. Und man schwitzt ja dann viel. Das heißt, da wird ja auch irgendwas aus der Haut ja auch rausgestoßen. Vielleicht Giftstoffe, ich weiß es nicht. Tut das gut für die Haut, so regelmäßige Saunabesuche?
Genau, also es wird eigentlich so ein bisschen umstritten. Das hat indirekt positive Effekte, gerade schon durch die Porenreinigung und auch durch dieses Wechselduschen, was man dann im Anschluss macht, ne? Stärkt das Immunsystem, fördert durch Durchblutung, aber kann natürlich auch, wenn man es zu lange macht und dann hinterher vielleicht nach dem Saunieren nicht richtig sich eincremt, dann auch wieder zur Austrocknung der Haut führen und auch zur Empfindlichkeitssteigerung der Haut. Nichtsdestotrotz gibt es auch ganz interessante Arbeiten, die einfach zeigen, dass das braune Fettgewebe durch regelmäßige Saunagänge aktiviert wird und das verbessert eben, dass die Haut auf Temperaturreize reagieren kann und sorgt auch dafür für einen guten Energiestoffwechsel.
Sauna aber nicht, wenn ich zu erweiterten Äderchen oder sowas neige, Hyperose?
Ja, man kann es trotzdem machen. Letztendlich lässt sich dann diese Temperaturunterschiede, hat man ja so im echten Leben auch manchmal, das wird jetzt nicht unbedingt das deutlich verschlechtern. Man kann es schon machen, ja.
Das ist beruhigend, das nehme ich direkt mit. Das ist entspannt, das reduziert den Stress und ist noch gut für die Haut und für alles andere. Dann ist Sauna schon mal das Go-To, was ich hier mitnehme aus der Folge für mich.
Echt, eine mediterrane Ernährung haben, ist das nicht immer in jeder Folge bisher irgendwie gefallen?
Ich habe auch das Gefühl, es zieht sich so ein bisschen durch alles. Also wahrscheinlich gibt es doch den einen Weg, um grundsätzlich sich einfach gesund zu leben.
Genau, fehlt nur noch, dass sie sagt, man muss sich auch viel bewegen.
Hat sie, glaube ich, schon.
Das habe ich schon gesagt, genau. Das ist auch immer ganz, ganz wichtig. Aber das sind halt immer so die Punkte, die eigentlich überall aufflammen. Und das Spannende ist ja auch, man spricht auch immer mehr so vor allem Zusammenhang von, also man Gut-Skin-Achse, ne? Also quasi der Darm und die Haut, die sind sich gar nicht so viel unterschiedlich in dem ganzen Immunsystem. Die sind beide ja sehr, sehr wichtig. Ne? Und deswegen sage ich immer, das, was dem Darm gut tut, tut auch der Haut gut. Das wissen wir eigentlich.
Ja, Stichwort Mikrobiom. Ne?
Genau.
Ich befasse mich gerade mit dem oralen Mikrobiom, da muss ich was drüber schreiben. Und tatsächlich dachte ich immer, das gäbe es nur im Darm. Aber tatsächlich habe ich heute wieder gelernt, die Haut ist auch betroffen.
Genau, und das Interessante ist ja auch zum Beispiel bei einer Rosazea, wenn wir gerade schon über diese Couperose, erweiterte Äderchen, Entzündungen gesprochen haben, da sind halt auch diese Demodex-Milben beteiligt, aber die hat jeder eigentlich auf der Haut, nur da kommen die so ins Ungleichgewicht, ne? Und da sieht man auch wieder, das hat alles immer mit dem Mikrobiom irgendwo zu tun, da ist irgendwo ein Ungleichgewicht oder bei Neurodermitikern, die haben auch gar nicht mehr diese Diversität, diese Verschiedenheit des Mikrobioms, die haben häufig diese Staph aureus Bakterien auf der Haut und die sorgen dann auch für Infektionen, ne? Und das sind halt wirklich wichtige Punkte, die wir auch dann versuchen, therapeutisch anzugehen. Und wo es mittlerweile auch Cremes gibt, die so bakterielle Lysate zum Beispiel enthalten, die man auf die Haut gibt, die dann auch das Mikrobiom verbessern. Das ist auch ganz, ganz interessant. Also da tut sich auch viel in der Forschung. Da spricht man dann von sogenannten Emollien-Plus-Therapien. Das ist jetzt auch in der neuen Leitlinie drin. Das sind so quasi aktive Zusätze noch neben Feuchtigkeitsfaktoren, die dann zusätzlich noch das Mikrobiom unter anderem auch stimulieren können.
Aber wenn das jetzt interessiert, selber das Mikrobiom testen? Ist das irgendwie außer Balance oder so? Das kann man doch nicht, oder?
Das gibt es ganz viele teure Untersuchungsmethoden, wo man hunderte von Proben aus Stuhl, von Haut macht und wie ich ja auch anfangs schon gesagt habe, das Mikrobiom ist so unterschiedlich, dass man auch meistens gar keine Schlüsse daraus ziehen kann, wenn man jetzt einfach mal so eine Momentaufnahme macht und analysiert, welche Bakterien gerade auf der Haut sind. Wenn, dann machen wir eben bei Verdacht Abstriche auf multiresistente Keime zum Beispiel. Sowas kann man machen, wenn man Verdacht auf eine Infektion hat. Aber einfach so das Mikrobiom zu testen, da sind wir noch so ein bisschen von entfernt, dass es da auch eine Konsequenz hätte.
Das ist noch so ein Mysterium, würde ich sagen, das Mikrobiom.
Ja. Apropos Mysterium. Wir sind jetzt glaube ich, korrigiere mich, wenn du das anders siehst, ziemlich durch das wir so bei dem Thema durchkommen wollten. Und Mysterium sagt mir, wir sind dran mit der Kategorie Mythos oder Fakt.
Mythos oder Fakt, der Check.
Bereit?
Ja.
Gut. Ab 8 Grad Celsius könnte heute draußen die Außentemperatur einigermaßen treffen, produzieren Talgdrüsen kein Fett mehr und wir müssen von außen unterstützen. Stimmt das oder nicht?
Das stimmt. Richtig. Das habe ich anfangs gesagt. Das ist eben auch einer der Gründe, warum es so ist im Winter mit der trockenen Haut.
Okay, also Creme dagegen.
Richtig.
Dann, Stichwort Creme, mehr Pflege, also Creme, führt zu immer mehr Verbrauch von Pflegeprodukten. Ist das so?
Das ist eigentlich Quatsch, weil wenn wir wirklich, unsere Haut gewöhnt sich jetzt nicht an die Pflege. Ja, man kann einfach gar nicht, also wenn man letztendlich cremen möchte und cremen muss, dann ist es auch richtig so. Und wenn man die Creme dann pausiert, hat man wieder das Trockenheitsgefühl. Das zeigt einfach nur, man hat trockene Haut und muss cremen, aber man gewöhnt sich nicht daran.
Ich habe aber tatsächlich, also jetzt, ne, da muss ich nachfragen, habe bei mir selber das Gefühl, dass der Lippenpflegestift bei mir so zu einer Abhängigkeit führt.
Vom Gefühl, wenn man einfach dieses weiche, angenehme Gefühl an der Haut gut findet. Und das liegt auch so ein bisschen immer an den Inhaltsstoffen. Sage ich mal, wenn es nur Stoffe sind, so wie Öle da drauf, die dann einfach auf der Haut kleben bleiben, dann ist es angenehmer. Von innen kann es trotzdem austrocknen. Dann würde ich nochmal gucken, ob man sonst vielleicht nochmal das Präparat irgendwie wechselt und dann auch pflegende, aufbauende Stoffe wie Panthenol, wie Glycerin, dass man sowas halt nochmal in die Lippenpflege mit integriert.
Okay, ich habe verschiedene Lippenpflegestifte, aber ich teste das jetzt durch. So, nächster Mythos. Im Winter brauche ich keinen Sonnenschutz, denn die Sonne scheint ja nicht.
Das ist Quatsch, weil das UVA-Licht ist ja auch gerade das, was das Anti-Aging oder das unsere Haut altern lässt. Und die dringen ja viel tiefer auch in die Haut ein. Und deswegen ist besonders wichtig, auch im Winter UV-Schutz aufzutragen. Man sagt eigentlich so, ab einem UV-Index von 3, wir sind oft da drunter. Aber wenn man zum Beispiel im Urlaub ist, Skiurlaub, reflektiert die Sonne ja auch noch. Und wir tun es ja nicht nur, um uns vor der Sonne an sich zu schützen, vor den UVB-Strahlen, die uns ja auch braun machen sollen, sondern einfach ja, vor der UVA-Strahlung, die Hautalterung begünstigt.
Mhm. Heißt, ab welchem Monat benutzen Sie noch einen UV-Schutz zusätzlich?
Ich benutze den eigentlich jeden Tag.
Jeden Tag? Ja. Auch im November, Dezember?
Ja, ich habe den fest drin.
Und dann aber auch einen, der gut einzieht, weil ich finde, Sonnencreme ist ja häufig auch sowas, wo man denkt, so, oh, das irgendwie hat man so ein unangenehmes Gefühl auf der Haut, weil das wie so ein Film da drauf liegt. Gibt es da irgendwie bestimmte Produkte mit Inhaltsstoffen, die man besonders empfehlen kann?
Ja, es gibt auf jeden Fall Produkte auch, die man natürlich jetzt hier nicht so nennen kann, aber die auch zusätzlich so ein Make-up dabei haben. Da braucht man kein Make-up mehr. Also, dass man wirklich darauf achtet, ich nehme eigentlich immer Lichtschutzfaktor 50. 30 tut es manchmal auch, aber 50 ist einfach besser. 50 plus, das ist auch gegen UVA Licht ist und das ist eigentlich so, dass man jeden Morgen einfach einmal auftragen kann und dann funktioniert das.
Okay, meine Tagescreme sagt 5-10, das reicht nicht, ne?
Nee, das reicht nicht.
Ja, das sagen die meisten, das sagt meine tatsächlich auch.
Ja,
das okay, wir müssen umrüsten, merke ich.
Ich würde nochmal gucken, ob es nochmal andere Präparate in der Apotheke sonst nochmal
fragen. Genau. Da sprechen wir gleich nochmal drüber, da gibt es nochmal Produkttipps.
Genau, wir springen nochmal zurück zu den Lippen, Mythos oder Fakt. Das ist ein bisschen was für die Pfiffigen. Küssen hilft gegen trockene Lippen. Stimmt das?
Das stimmt. Also Küssen ist immer gut. Das steigert die Durchblutung. Man tauscht so ein bisschen auch das Mikrobiom, Immunsystem aus und das härtet auch ab. Also auf jeden Fall zu empfehlen.
Wie sieht's aus mit der Umgebung, in der ich mich befinde? Pflanzen helfen, die Luft in Innenräumen feucht zu halten. Ich glaube ehrlicherweise, dass das stimmt. Aber hat das auch Auswirkungen auf die Haut?
Ja, weil wir wissen, zum Beispiel trockene Heizungsluft ist ja ganz schlecht für die Haut, weil das trocknet die Haut zusätzlich aus. Und eben diese Pflanzen, diese Feuchtigkeit im Innenraum oder sei es, man stellt einfach eine Schale mit Wasser auf die Heizung, das unterstützt natürlich, wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist, dass dann auch unsere Haut entspannen kann.
Sehr gut, das nehmen wir auch wieder mit. Also ich glaube, ich habe jetzt schon so eine innerliche Checkliste in meinem Kopf eingeführt. So meine Hautroutine am Morgen muss ich scheinbar anpassen, mehr Pflanzen in meine Wohnung stellen. Ganz viele Mengen oder Mikrobiom auch super wichtiges Thema. Also ich habe auf jeden Fall schon einiges mitgenommen. Aber wir wollen natürlich auch für unsere Zuhörerinnen noch die Chance geben, dass sie ihre Fragen stellen können. Da ist nämlich wieder auch was eingegangen bei uns. Ein paar Sachen haben wir natürlich schon so ein bisschen angerissen, aber wir gehen trotzdem gerne nochmal drauf ein.
Nachgefragt. Fragen aus der Community.
Und zwar kam die erste Frage zu dem Thema Hände auch. Das hat Anja ja am Anfang auch schon gesagt, dass bei ihr die Hände vor allem die Problemzone sind, was trockene Haut angeht. Was hilft denn da wirklich? Du hast schon gesagt, Anja, du cremst eigentlich regelmäßig ein.
Die ganze Zeit, jeden Tag mehrmals.
Ist das das Einzige, was man machen kann?
Was noch ganz gut hilft, ein Tipp von mir ist, dass man vielleicht, wenn man wirklich so starke oder rissige Hände hat, die auch schmerzen, dass man vielleicht auch abends so ein bisschen so einen Folienverband verwendet und dann eine gute Hautcreme aufträgt und da eine Haushaltsfolie drum, damit das halt richtig schön einzieht. Das ist dann so ein Okklusiveffekt. Ja? Man kann auch Baumwollhandschuhe verwenden noch darüber.
Ich stelle mir das gerade bildlich vor. Genau. Ich glaube, ich gehe auf die Baumwollhandschuhe eher.
Ja, das funktioniert auch sehr, sehr gut. Und eigentlich noch ein anderer Tipp ist, man sollte klar die Hände waschen in bestimmten Situationen, wo sie wirklich verschmutzt sind, aber sonst auch gerade so in Pflegeberufen ist Desinfizieren eigentlich schon dafür die Haut oder auch für die Hände als das ständige Händewaschen. Das weiß ich auch von meiner Tochter in der Kita, haben sie ständig die Hände gewaschen, jetzt gerade auch im Bereich der Corona-Geschichte, ne, wo immer das angeraten wurde. Wir hatten so viele Patienten mit Handekzemen und auch sie hatte schon so trockene Haut, dass ich abends dann immer direkt nachgefettet habe. Also das strapaziert die Hautbarriere, das wäscht die Fette aus und deswegen kann man besser mal zwischendurch gerade in Pflegeberufen oder so mal eben desinfizieren und dann kurz eincremen, als immer dieses Händewaschen.
Und das reinigt auch ausreichend
ja.
dann? Ah, okay. Ja, das ist auch wichtig zu wissen. Gerade hier für Leute, die das vielleicht intern aus dem Haus auch hören oder aus den Berufen, das ist ja auch eine wichtige Info, weil hier hängt zumindest ja überall Desinfektionszeug rum,
genau.
Das wir uns ja dann auch mal nehmen können.
Genau, ja. Und da gibt es ja auch Desinfektionsmittel, auch mit Glycerin zum Beispiel, die zusätzlich noch ein bisschen rückfettend wirken und das ist auch viel besser gegen Bakterien und Viren wirksam, als wenn man Hände wäscht.
Ja, es ist aber auch natürlich irgendwie so eine psychologische Sache, glaube ich. Ne? Also wenn ich die Seife da stehen habe, dann nutze ich die auch, weil ich denke, ja, viel hilft viel in dem Fall.
Ja, genau. Und sonst halt immer gut danach eincremen. Ne? Die Hautpflege zwischendurch ist eben wichtig.
Okay, sehr gut. Ja, Thema Hand ist auch bei der nächsten Frage das Thema. Warum ist eine Hand manchmal deutlich mehr betroffen als die andere jetzt in Bezug auf trockene Haut?
Das kommt manchmal auch darauf an, was man mit der Hand macht. Das ist auch ganz spannend eigentlich. Man weiß zum Beispiel auch bei Friseusen, die jetzt irgendwie ein Handekzem entwickeln, dass sie es gar nicht in der Hand haben, wo sie das Mittel festhalten, sondern in der anderen, wo sie dann halt den Kopf waschen und da eben mit Feuchtigkeit etc. in Berührung kommen. Das hat sicherlich verschiedene Faktoren, warum eine Seite mehr betroffen ist als die andere. Das ist nie ganz symmetrisch. Der Körper ist nie symmetrisch.
Okay, das macht Sinn. Und die letzte Frage, die uns erreicht hat, Thema Reibeisenhaut. Vielleicht einmal gleich kurz erklären, was das ist für alle, die es nicht wissen. Und warum tritt die im Winter auch mal vermehrter auf als vielleicht im Sommer? Und was kann ich dann dagegen tun?
Also Reibeisenhaut haben eigentlich relativ viele Frauen auch, besonders häufig so an den Oberarmen. Ne? Man nennt das auch Keratosis pilaris, das ist so eine Vermehrung vom Keratin, das verstopft so ein bisschen diese Poren und dann hat man eben, fühlt man darüber und dann fühlt sich das so rau an. Und da hilft auch sehr, sehr gut Urea, auch gerne über 10%, also Harnstoff. Ne? Das wirkt ja keratolytisch, das löst so quasi dieses Keratin auf. Und man kann auch Peelings gut machen, wo wir gerade schon am Anfang über Peelings gesprochen haben. Das wären so typische Tipps, die wir den Patienten auch mitgeben.
Und das ist im Winter tatsächlich dann auch mehr, weil das auch mit
weil
so Trockenheit.
Weil insgesamt alles austrocknet und das haftet dann auch oft so da dran, diese Propfs, diese Keratinpropfs.
Mhm. Okay, und warum haben Frauen das mehr als Männer?
Warum ist wahrscheinlich auch wieder hormonell irgendwie bedingt, stressig bedingt oder auch Veranlagung. Warum, weiß man gar nicht so genau. Mhm.
Okay, ja, perfekt. Dann haben wir auch die Fragen aus unserer Community schon beantwortet. Das waren ja wirklich viele Infos. Vielen, vielen Dank. Frau Maniolo, dass Sie uns heute so guten Input gegeben haben und wir jetzt auch hoffentlich die nächsten paar Wintermonate, die uns noch bevorstehen, es kommen ja so zwei, würde ich schon noch sagen, auf jeden Fall auf uns zu mit Februar und März, und dass wir dann unsere Haut vielleicht gut für den Sommer fit machen können und dann aber auch die richtige Pflege benutzen. Also vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir sind uns einig, dass wir wahrscheinlich noch stundenlang hätten weiterreden können, aber man muss ja auch mal zum Ende kommen.
Ja, die persönlichen Tipps holen wir uns gleich.
Die genau, ich wollte gerade sagen, die Produktempfehlung, die nehmen wir gleich noch mit. Ich muss ja sagen, wie gesagt, ich freue mich immer sehr bei diese Folgen, wo ich für mich selbst auch noch was mitnehmen kann und hoffe natürlich, dass es unseren Zuhörenden dann genauso geht und dir, Anja, natürlich auch. Dafür, wie gesagt, vielen lieben Dank. In unserer nächsten Folge haben wir dann hoffentlich das nasskalte Wetter ein bisschen hinter uns gelassen und können uns einem anderen Thema widmen, der Geburt. Da muss ich mich dann allerdings komplett auf unseren Gast verlassen, Advanced Practice Midwife und Hebamme Linda Rietschel. Und auf Anja, deine Insights vielleicht, denn du hast damit zumindest persönliche Erfahrungen, ich noch nicht.
Dreifache persönliche Erfahrungen, aber ich weiß noch nicht, inwieweit ich die hier ausbreite.
Ja, das schauen wir dann, da können alle gespannt bleiben. Und ich hoffe natürlich, dass ich dann auch nur Positives über das Thema erfahren werde.
Filia, wusstest du übrigens, statistisch gesehen befinden wir uns ja gerade im Februar im geburtenschwächsten Monat im Moment. Nee. Aber dann bei der nächsten Folge Anfang März geht die Kurve sozusagen steil nach oben. Die Geburtenzahl steigt statistisch gesehen total an. Frühlingserwachen also auch da. Wir können uns also auch noch freuen auf die nächsten Wochen.
Dann hoffen wir mal, dass Linda dann überhaupt noch Zeit für uns hat, wenn jetzt in der Geburtshilfe so viel Betrieb ansteht. Bis dahin hört auf jeden Fall fleißig weiter, auch in unsere älteren Folgen rein. Lasst ein Like da, folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns Themenvorschläge und Anregungen schickt. Also haltet euch auf keinen Fall zurück. Alle Infos dazu wie immer in den Shownotes. Und wir freuen uns dann bis zum nächsten Mal auf euch.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.